Feuer und Flamme, der Reisepodcast von Kneißl Touristik.
Jürgen, warum bist du Feuer und Flamme für China?
Weil China ein Land ist, das eine unglaubliche Vielfalt bietet, unfassbare Schätze bietet und in weiten Teilen auch noch unbekannt ist. Es ist eine Schatztruhe, die bei uns noch nicht angekommen ist.
Hallo und herzlich willkommen bei Feuer und Flamme, dem Reisepodcast von Kneißl Touristik. Wir sind angekommen bei Episode 8 und heute geht es weit weg. Heute reisen wir in den Südosten von China, in eine wunderbare Region zwischen Gebirge und Meer, zwischen Jahrtausende alter Geschichte und ultramoderner Gegenwart. Mein Name ist Robert Seeger, ich bin der Host hier in diesem Podcast für euch und ich habe mir heute einen richtigen China-Experten hier ins Podcast-Studio geholt, den erfahrenen Reiseleiter Jürgen Flick. Jürgen, du hast ja unglaublich viel China-Erfahrung und ich glaube, du hast sogar dort gelebt. Ist das richtig?
Ich habe in China gelebt, mehrere Jahre lang, habe das Land seitdem immer bereist, habe mittlerweile fast 20 Jahre Reiseleiter-Erfahrung in China und ich bin immer glücklich, wenn ich in China bin, jede einzelne Minute.
Wow, das werden wir uns nachher, glaube ich, noch einmal erkunden, wie es dazu kommt. Mein Name ist Robert Seeger, ich bin der Host hier vom Feuer und Flamme, dem Kneißl Reisepodcast. Wir werden euch die schönsten Bilder dieser Reise wieder auf Facebook hochladen, auf Instagram zur Verfügung stellen. Dort könnt ihr auch Kommentare hinterlassen und Fragen stellen. Und damit tauchen wir gleich ein in China. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, Jürgen, ich bin viel herumgereist auf dieser Welt, war in fast 60 Ländern. Aber China, vor China habe ich irgendwie Respekt. China ist für mich eine große Unbekannte. Was macht so das ganz Besondere von China eigentlich aus?
China ist von allen großen Kulturnationen auf der Welt flächenmäßig die größte. Es hat die längste durchgängig erhaltene Kultur. Es hat den größten Reichtum an Landschaften von allen Ländern auf der Welt. Und es ist ein Land, das sich in den letzten Jahrzehnten wieder selbst entdeckt hat, das sich unfassbar entwickelt hat, dass die Leute überhaupt nicht verstehen, wie das passieren konnte. Und heute ist es ein Land, das ist wunderschön, ganz einfach zu bereisen, bietet eine unendliche Zahl an Erlebnissen und eine perfekte Infrastruktur.
Wir versuchen ja hier in dem Reisepodcast bei Feuer und Flamme immer eine ganz konkrete Reise auch zu besprechen, euch mitzunehmen auf eine spezielle Reise. Und China ist riesengroß, deshalb reisen wir heute auch nicht durch ganz China, sondern wir haben uns einen Bereich hier herausgeholt. Wir reisen in Chinas Südosten. Vielleicht, Jürgen, kannst du uns mal so ein bisschen geografisch mitnehmen. Wo sind wir da ungefähr? Welche Städte schauen wir uns da an? Wo bewegen wir uns da? Natürlich laden wir auch die Karte passend dazu für euch hoch, damit ihr sie auch mitverfolgen könnt.
Ich habe ganz bewusst das Einstiegswort Wenzhou genommen, das ist im Süden der Provinz Zhejiang. Und dann
wo ist das ungefähr geografisch,
damit man das? Das war ein paar Stunden südlich von Shanghai.
Okay, ja.
Und danach handeln wir uns zwar grob an der Küste entlang, machen aber immer wieder Abstecher ins Landesinnere natürlich, durch eine Region, die eben sehr stark vom Meer geprägt ist, wo aber auch die Gebirge sofort anfangen und dementsprechend mit ganz kleinen Seitenabstechern wunderbare Berglandschaften auch zu entdecken sind. Und dann fahren wir durch die Provinz Fujian, mit den wichtigsten Küstenstädten dort, Fuzhou, Quanzhou, Xiamen. Und dann die Provinz Guangdong, Hauptstadt Kanton. Und das ist eine Region, die natürlich auch historisch sehr, sehr wichtig ist und aktuell vielleicht die Boom-Region weltweit überhaupt darstellt.
Wunderbar. Und wie in unserem Podcast üblich, haben wir ein paar Teile des wunderbaren Kneißl-Kataloges auch einsprechen lassen. Und von unserem Helmut Bucher lassen wir uns jetzt mal vorlesen, die Einleitung, den Einstieg in diese Reise in Chinas Südosten.
Chinas Südosten. Mit der Südost-China-Reise schließen wir eine Lücke im allgemeinen China-Tourismus und erkunden eine wunderschöne Region zwischen Gebirge und Meer, die seit jeher von der Seefahrt geprägt war. Neben zahllosen gut erhaltenen Orten beeindrucken die attraktive Altstadt von Fuzhou Xiamen mit einem der schönsten kolonialen Ensembles Asiens und das faszinierende Quanzhou, das noch über ein reiches Erbe aus der Zeit der Seidenstraße des Meeres verfügt. Berühmt sind die Dörfer in der Grenzregion Fujian, Guangdong, für die Dulu, die meist runden Wohnburgen der Hakka. Aber auch Guangdong bietet sehr viel, wobei wir uns nicht nur auf die Metropole Kandon beschränken, sondern auch in der Umgebung ein kaum vergleichbares Panorama zwischen Tradition und Moderne finden. Schließlich wartet mit Macau und Hongkong das Zusammentreffen von europäischer und chinesischer Kultur auf uns. Die Vielfalt an Eindrücken kennt auf dieser Reise keine Grenzen.
Was meinst du? Wie hat er die Aussprache gemeistert?
Ich habe erkannt, was er meinte.
Du sprichst Chinesisch?
Ich spreche Chinesisch, ja.
Wie schwer ist Chinesisch wirklich?
Aussprache und Schriften sehr schwer. Sprache an sich ist ganz einfach. Sehr logisch, viel logischer als westliche Sprachen. Ganz klar aufgebaut.
Muss man ein bisschen Chinesisch können, um dort gut durchzukommen?
Wenn man alleine reist, auf jeden Fall. In der Gruppe natürlich nicht, aber es kann nicht schaden.
Gut, jetzt steigen wir ein in diesen vielleicht noch ein bisschen unentdeckten Südosten China. Was erwartet uns denn ganz am Anfang und was ist denn so der erste Eindruck, den man von China so gewinnt?
Der erste Einstiegspunkt hier ist Wenzhou. Wenzhou ist eine Stadt, die sich wirtschaftlich sehr, sehr gut entwickelt, ist die Heimat der meisten Chinesen, die heute in Österreich leben.
Und Chinesen, die in Österreich leben?
Genau, okay. Das ist eine große Auswanderregion gewesen immer. Und witzigerweise genau aus der Region kommen die meisten Chinesen bei uns. Was in China immer die Leute total erstaunt, ist der erste Eindruck, der sich so stark von dem abhebt, was sie eigentlich erwarten würden von der medialen Berichterstattung her. Sie kommen in ein Land mit einer Bevölkerung, die unglaublich lebensfreudig ist, unheimlich offen ist. Das Land ist bunt. Es pulsiert das Leben, aber ohne Chaos. Es ist einfach für einen Österreicher fast schon ungewohnt, in ein Land zu kommen, wo der menschliche Faktor noch so im Mittelpunkt steht. Das ist für viele Leute nicht ganz nachvollziehbar. Wer China kennt, weiß, was ich meine.
Kannst du das irgendwie versuchen, noch uns ein bisschen näher zu bringen? Was heißt da der menschliche Faktor?
Wenn Sie in China unterwegs sind, wird in einer jeden Stadt auffallen, dass die Leute am Abend zum Beispiel gemeinsam singen, gemeinsam tanzen. Die Städte sind voll von solchen Gruppen. Und wenn du da durchgehst, wirst du immer aufgefordert, mach mit. Steig ein, sing mit, spiel mit, mach mit Sport. Und du wirst nie ausgelacht werden. Die öffentliche Toleranz in China ist so unglaublich groß, dass du im Grunde alles machen kannst, was du willst. Außer vielleicht gewalttätig zu werden natürlich. Ja. Aber du kannst mitsingen und wenn du jetzt gut singen kannst, es ist vollkommen egal. Es kommt darauf an, dass es ein Gemeinschaftserlebnis ist, dass es Freude macht. Und das ist dieser menschliche Faktor, den ich in China so extrem schätze.
Schon jetzt war noch nicht einmal dort. Du hast ein bisschen mein China-Bild schon in meinem Kopf ganz stark zurechtgerückt, glaube ich. Was sind denn so jetzt auch von den Sehenswürdigkeiten, was ist denn so in den ersten Tagen dieser knapp 14, 17-tägigen Reise, was sind denn da so die Highlights, die man unbedingt sehen muss an dieser Südostküste?
Die ersten Tage decken den Raum zwischen Wenzhou und Fuzhou ab. Zunächst muss man wissen, dass hier auch landschaftlich das China-Bild vollkommen umgekrempelt wird. Bei uns wird China allgemein eher als Binnenland wahrgenommen, mit großen Distanzen und so weiter. Küsten und Strände wird man mit China bei uns nicht verbinden. Gibt es aber natürlich in großen Zahlen auch dort. Und gerade die Region ist extrem stark gegliedert mit Buchten, mit Inseln, mit Bergen, die gleich danach aufragen. Und wir schauen uns einige sehr hübsche Orte an und besuchen auch den Taimushan. Der Shan ist immer Berg in China. Und der Taimushan ist ein klassischer chinesischer Küstenberg, der aufragt, bizarre Felsformen hat, üppig grün ist, perfekt erschlossen ist und auch ein ganz tolles Teeanbaugebiet ist. Es ist die Heimat des weißen Tees.
Spielt das Tee trinken überhaupt so eine große Rolle in China?
Eine unfassbar große Rolle. Ja. Jeder Chinese hat bei der Arbeit auch eine eigene Wasserflasche dabei, die er jede Zeit auffüllen kann mit Teeblättern. Und wenn die ordentlich quasi verarbeitet wurden, dann trinkt er das. Die hat er teilweise im Gürtel eingehakt und kann jederzeit davon trinken. Und in vielen Regionen, auch in Fujian, noch stärker in Sichuan, hat jeder Ort Teehäuser. Und das sind Erlebnisse, weil es sind riesige Tierhäuser, sehr entspannt, mit Bambussesseln und da kommst du hin, kriegst eine Schale mit Teeblättern, du kaufst nur die Teeblätter und dann geht immer jemand durch mit heißem Wasser und gießt dir auf. Und die Leute spielen dort Mahjong oder chinesisches Schach, sprechen, diskutieren, wie es Chinesen halt gerne machen und trinken ihren Tee und es ist unfassbar friedlich. Ja, es ist kein, nicht wie bei uns vielleicht dieses ganz starke, auch nach ausgerichtete Sehen und Gesehen werden, sondern es ist mehr wirklich das Genießen des Moments mit Freunden gemeinsam.
Jetzt fahren wir entlang dieser Küste. Wo kommen wir dann noch vorbei? Was sind da noch so markante Punkte, die man ansteuert? Hast du uns vielleicht auch das eine oder andere Bild mitgebracht auf der Route schon?
Ja, kommen wir nachher noch dazu. Vorher noch vielleicht. Wir sind in Fuzhou. Fuzhou ist die Hauptstadt von der Provinz Fujian. Das ist auch so eine unbekannte Stadt in China. Hochinteressant. Ja, das ist das klassische Phänomen einer großen, wirklich gut alternden Altstadt, wo auch die Chinesen Unfassbares geleistet haben in der Renovierung, wo viele Museen entstanden sind und so weiter. Und daneben natürlich eine supermoderne Neustadt. Und, aber alles wirklich perfekt erschlossen mit U-Bahnen und so weiter. Und wir sind später kommen dann nach Quanzhou. Und Quanzhou ist eine Stadt, die natürlich UNESCO-Welterbe ist mittlerweile. Und das ist eine Stadt, die mich persönlich ganz besonders fasziniert, weil Quanzhou war speziell in der Song- und der Yuan-Zeit, also 10. bis 13. Jahrhundert, ein unglaublich wichtiger Hafen. Und zwar ein wirklich globaler Hafen. Ja, der Welthandel lief ja meistens über China. Und in der Zeit war Quanzhou ein Hafen, wo eben Araber gelebt haben, Inder, Perser, auch Europäer waren dort anwesend, natürlich viele Chinesen und so weiter, aus Malaya, aus Japan und so weiter. Aus allen Himmelsrichtungen sind die Leute zusammengestoßen und haben dort die Dinge gekauft, die China produziert hat. Das war eben Seide, das war Tee, Porzellan und vieles, vieles andere. Und es ist in weiten Teilen noch sehr gut erhalten. Und wenn man sich anschaut, zwei der wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Quanzhou sind einerseits die Moschee, die stammt aus dem 11. Jahrhundert, ist noch im arabischen Stil gebaut. Und zum anderen der Kaiyuan-Tempel, der berühmteste Tempel in Quanzhou, der weist zum Beispiel eindeutig hinduistische Einflüsse auf.
Wie alt sind da, damit man auch das ein bisschen einordnen kann? Was ist das für Epochen, die, von denen wir da sprechen?
Wir reden hier vor allem vom 11. und 12. Jahrhundert. Okay.
Ja. Unglaublich, es sind Städte, die du heute auf unserem normalen Reiseradar gar nicht so hast, oder? Also das ist eher so eine, sind die unbekannten Ecken auch.
Das Problem, das wir haben, ist, dass China einfach so unbekannt ist und dass bei uns auch keine Information darüber herrscht, wie sich das Land entwickelt. Das Land entwickelt sich nicht nur jetzt wirtschaftlich so extrem, sondern auch kulturell. Die Museenlandschaft in China ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. Und dazu auch, was entsteht jetzt im Sinne von Kulturzentren, von Opern, von ganz neuen designten Einkaufsvierteln und so weiter, oft im alten Stil. Das hat eine Dynamik, die halt typisch chinesisch ist. Ja? Also nicht 3, 4, 5, sondern 3, 4, 500 gleichzeitig. Ja, und das heißt, das Land ändert sich mit jedem Besuch stark und aufgrund der schieren Größe kannst du es nur theoretisch überblicken. Praktisch ist es unmöglich, alles zu sehen und zu erkennen.
Wir sind ja jetzt, wenn ich das richtig da im Kopf habe, das war die Seidenstraße der Meere, wo wir jetzt sind. Dann geht es ja noch weiter. Wir kommen dann, glaube ich, in noch ein Weltkulturerbe, in noch ein UNESCO-Weltkulturerbe. Nimm uns da auch mal kurz mit. Was steht dann als nächstes am Programm?
Wir machen noch einige andere Städtebesuche. Unter anderem besuchen wir auch in Changzhou den Küstennationalpark. Ja. Der hat sehr stark vulkanische Formen. Da können wir auch so einen Ort des Giant's Causeway auf Chinesisch sehen. Dann geht es ins Landesinnere und da habe ich dieses Foto mitgebracht, das hier deutliche Sprache zeigt. Das ist ein Tulou. Ja, wir haben in der Grenzregion von Fujian und Guangdong viele Dörfer, die bestehen hauptsächlich aus solchen Tulou. Das sind Rundbauten von den Hakka, von der han-chinesischen Gruppe, die sich immer ein bisschen abgeschlossen hat von ihrer Umgebung. Und die haben diese runden und teils eckigen Wohnburgen gebaut. Und was hier das Besondere ist, das Bild zeigt ja nur einen sehr kleinen Tulou. Ja? Die Tulou haben teilweise einen Durchmesser von 150 Metern und sind bis zu 600 Jahre alt. Und das waren richtige Clan-Dörfer, wo der gesamte Clan drinnen gewohnt hat. Rundherum die ganzen Wohnbauten, teilweise auch öffentliche Einrichtungen. Und in der Mitte, was man hier nicht sehen kann, war auch ein Ahnentempel, wo quasi die Vorfahren dieses Clans verehrt wurden.
Ich glaube, man muss kurz beschreiben hier, Jürgen hat mir ein Bild mitgebracht, laden wir euch natürlich wieder hoch bei Facebook und bei Instagram, dass ihr es auch anschauen könnt. Man sieht hier einen runden Bau. Man sieht, wir schauen in der Mitte hinein. Er wird nach außen hin ein bisschen breiter, schaut fast so ein bisschen aus wie eine Arena, in der man drinnen wohnen kann, unten auch eine freie Fläche. Schaut fast ein bisschen unwirtlich aus, schaut fast so ein bisschen KI-generiert aus. Ist auch etwas, wo sie sagt, höre ich heute zum ersten Mal. Und ich glaube, auch hier haben wir eine ganz kleine Stelle eingelesen. Ich glaube, das können wir uns jetzt anhören. Ich glaube, wir sind am 10. Tag jetzt so ungefähr schon und hören wir uns einmal an, was der Helmut Bucher aus dem Katalog uns hier vorliest.
10. Tag. Heute geht es endlich zu den wohl bekanntesten Bauwerken, den berühmten Tulu der Hacker. Erster Halt ist das Dorf Henkeng, das 13 Tulu sowohl rund als auch quadratisch bietet, wovon die ältesten im 16. Jahrhundert zurückreichen. Unweit davon liegt das bekannte Dian Lokeng, dessen Tulu ein besonders malerisches Ensemble bietet.
Sind das eigentlich so unterschiedliche Volksgruppen, die dort leben? Oder gibt es den Chinesen eigentlich? Oder?
Wenn man das politisch ausklammert, dann gibt es ein China nicht. Sondern auch unter den Han-Chinesen gibt es viele Gruppen mit ganz eigener Kultur und auch eigenen Sprachen. Zum Beispiel in Fujian, wo diese Tulu sind, spricht man nicht Mandarin, man spricht dort Min, beziehungsweise Fujian-Sprache. Und wenn man dann über die Grenze fährt, kommt man nach Guangdong, dort spricht man Yue, Kantonesisch.
Das wäre ja auch auf der Reise jetzt die nächste Etappe. Ich glaube, da können wir uns jetzt den nächsten Tag dann noch einmal anhören und dann ein bisschen das auch noch vertiefen, was es dort zum Erleben gibt.
12. Tag. Shenzhen entstand erst nach 1979 als Gegenstück zu Hongkong. Heute hat die Metropole 15 Millionen Einwohner und ist eine der modernsten Städte der Welt. Auf einer Rundfahrt sehen wir unter anderem das Ping'an-Finanzzentrum mit 600 Meter, der zweithöchste Wolkenkratzer Chinas. Weiter nach Humen mit einer Gedenkstätte zur Versenkung des britischen Opiums, was 1840 den ersten Opiumkrieg auslöste. Im Umfeld der Boomtown Dongguan liegen das exzellent erhaltene Dorf Nanjie und der wunderschöne Kaiyuan, einer der schönsten traditionellen kantonesischen Gärten. Wir erreichen Kandong, die Nummer 3 unter Chinas Städten. Sie ist eine pulsierende Metropole zwischen Tradition und Moderne. Wir besuchen den Guangqiao-Tempel, eine traditionsreiche buddhistische Stätte. Die Neustadt mit ihren modernen Wahrzeichen und das spektakuläre Museum des Nanyu-Königs.
Jetzt sind wir ja so ein bisschen in diesem China, das vielleicht so medial bei uns ein bisschen geprägt ist. Diese riesigen Boomstädte, wo gebaut wird ohne Ende, wo ganz viel Modernes entsteht. Was macht denn das für einen Eindruck, wenn du dort hinkommst? Wie erlebt man denn diese Stadt? Kann man das mit irgendwas vergleichen, was es in Europa gibt?
Nicht wirklich, weil es kommen hier mehrere Faktoren zusammen. Das eine ist natürlich, dass du in China quasi eine Zeitreise machst. Du kannst in China innerhalb von 15 Kilometern vom 19. Jahrhundert ins 22. Jahrhundert fahren. So extrem sind die Unterschiede zwischen Land und Stadt. Und in der Region, muss man sich vorstellen, die Provinz Guangdong hat mittlerweile 126 Millionen Einwohner, ist die einzige wirklich schnell wachsende Provinz in China. Und es besteht größtenteils aus Wanderarbeitern, also aus Leuten, die aus ganz China hingezogen sind, weil dort einfach so unfassbar viel auch Wirtschaftskraft steckt. Was die Leute natürlich am Anfang erschlägt, sind natürlich die Skylines. Ja, China ist ein Paradies für Architekten. Man kann dort bauen, was man will. Aber es ist nicht so, wie es früher war, dass man teilweise dann quasi groteske Sachen hingebaut hat, sondern es gibt so viel moderne Spitzenarchitektur. Und es gibt einfach keine Grenzen dafür. Das ist aber nicht nur beschränkt auf Wolkenkratzer oder auf Kulturzentren oder auf andere Einrichtungen. Alleine die U-Bahnen. In Shenzhen zum Beispiel gibt es eine U-Bahn-Station, die sieht aus wie ein Weltraumbahnhof. Das ist unfassbar, wenn du da reingehst. Und auch die Bahnhöfe, die sind wie Flughäfen bei uns. Aber alles topmodern, durchgestylt und wirklich auch qualitativ hochwertig. Und das ist das, was die Leute auch erstaunt, weil bei uns wird China immer mit Billig und Massenproduktion in Verbindung gesetzt. Was man bei uns noch nicht begriffen hat, ist, dass China mittlerweile auch qualitativ sehr, sehr hochwertig produziert. Und zwar nicht nur für den Export, sondern auch für den Innenbedarf. Und das sieht man sehr, sehr stark in der Architektur. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich das erste Mal in China gearbeitet habe, habe ich in einem Tower gearbeitet. Da war die Verarbeitung so schlecht und das Asbest ist offensichtlich so verarbeitet worden, dass man regelmäßig Kopfschmerzen gehabt hat. Ja. Solche Sachen gibt es mittlerweile nicht mehr, sondern das ist wirklich mittel von Spitzenarchitekten gemacht, nicht nur ausländischen, auch chinesischen. Und die gewinnen einen Architekturpreis nach dem nächsten dort.
Wahnsinn, hast du da auch vielleicht, hast du noch ein Bild mitgebracht für uns hier?
Ich habe jetzt hier kein konkretes Bild dazu, aber wenn man sich hier die Skyline am Perlfluss in Kanton ansieht, kriegt man ungefähr einen Eindruck davon. Also was man hier zum Beispiel nicht drauf sieht, dass die Handelskammer von Kanton zum Beispiel ist ein Wolkenkratzer, der aussieht wie ein Ring. Ja, das ist wie ein Freiwilligring. Wenn der beleuchtet ist, das sieht aus wie eine riesige UFO-Plattform, die schwebt in der Luft. Oder hier der Guangdong Tower oder Guangzhou Tower, wenn man es genau sagen möchte. Das ist auch ein 600 Meter hoher Turm mit Aussichtsplattform oben, mit Einkaufszentrum darunter. Also dieses Bild vom Kommunismus muss man komplett abstreifen, wenn man nach China kommt. Es ist genau das Gegenteil heutzutage. Fast schon zu viel ein bisschen. Es ist sehr kommerziell. Ja. Die Einkaufsmöglichkeiten sind unfassbar. Also die Städte sind riesige Shopping-Malls. Aber nicht nur hypermodern, sondern auch noch richtig chinesisch. Mit Nachtmärkten, mit unendlich vielen Essensständen, mit kleineren Geschäften, wo Dinge angeboten werden, die bei uns vielleicht auch manchmal exotisch sind. Diese Mischung macht es auch deswegen aus, weil es so sicher ist. Ja? Du kannst dich in China zu jeder Tages- und Nachtzeit auch als Frau vollkommen sicher bewegen, auch in den größten Städten. Es ist gar kein Problem. Ja? Das hat natürlich auch damit zu tun, dass es eine gewisse Überwachung gibt. Ja?
Genau, klar. Ja, natürlich.
Aber das hat eben zwei Seiten. Ja? Die eine Seite ist eben natürlich, dass man ein gewisses Überwachungsgefühl hat. Das ist nicht abzuleugnen. Auf der anderen Seite, Kriminalität im großen Maße gibt es in China nicht. Es gibt nur Wirtschaftskriminalität oder Mafias. Aber es gibt keine Straßenkriminalität in dem Sinn.
Du hast es jetzt schon angesprochen, eines unserer Lieblingsthemen hier auch im Podcast. Das Essen, natürlich das chinesische Essen hat auch eine Jahrtausende alte Tradition. Auch hier, glaube ich, haben wir hier ein bisschen ein falsches Bild in Europa über das chinesische Essen. Ich glaube, in Wien ganz besonders vielleicht. Was ist denn so... Gibt es überhaupt so typisch chinesisches Essen? Was sollte man auf jeden Fall ausprobieren?
Ich kenne Leute, die leben in China nur deswegen, weil sie jeden Tag ein anderes chinesisches Gericht ausprobieren wollen. Das ist kein Scherz. Es gibt so unendlich viel zu entdecken, auch kulinarisch, das wirst du in deinem Leben nie schaffen. Und jede Region hat ihre eigene Küche natürlich. Die Küche in der Region, sowohl Fujian als auch Guangdong, ist eine relativ milde Küche. Die kennen wir auch bei uns teilweise. Also das, was bei uns als klassisch chinesisch gilt, ist in der Regel eigentlich Kantonküche. Mhm. Andere Regionen sind nicht viel schärfer, wie Hunan oder Sichuan zum Beispiel. Aber die Ängste, die man oft hat, ja, dass man jetzt irgendwelche obskuren Fleischsorten bekommt, sind vollkommen unangebracht, weil Chinesen sind uns in vielerlei Hinsicht viel ähnlicher, als man glaubt. Okay. Und es funktioniert genau wie bei uns. Die billigsten Fleischsorten sind Schwein und Huhn. Und das wird man auch kriegen. Die oft so gefürchteten Hunde und Katzen, das kann man essen, das stimmt. Aber man muss ganz genau wissen, wo man hingeht. Das sind ganz vereinzelte Spezialitätenrestaurants, wo auch die meisten Chinesen nicht hingehen würden.
Isst man mit Stäbchen, so wie man das bei uns auch manchmal probiert?
Ja, also wenn man mit Stäbchen firm ist, ist das ein großer Vorteil. Es gibt schon auch teilweise Gabel und Messer, aber das kriegt man nur in speziellen Restaurants.
Was war so das Exotischste, was du einmal gegessen hast?
Das Exotischste, was ich jemals gegessen habe, war witzigerweise Strauß.
Okay, was jetzt gar nicht so exotisch.
Das stimmt, aber es ist insofern exotisch, weil du in China natürlich alles bekommst.
Ja. Ja.
China ist viel internationaler, als man bei uns glaubt. Und in großen Städten kriegst du alles, von der frisch gemachten italienischen Holzofenpizza bis eben sich Straußensteak oder arabische Küche. Es ist ein unfassbares Panorama.
Fahren wir wieder weiter, hier der Küste entlang. Jetzt kommen wir ja nicht raus aus China bald, aber wir verlassen diesen Teil Chinas wieder. Wohin treibt es uns jetzt weiter
Wir umrunden quasi Kanton,
ja,
und kommen dann auf die westliche Seite. Da kommen wir jetzt nach Kaiping. Mhm. Kaiping ist berühmt, das ist ein UNESCO-Welterbe, für die Wohntürme dort, die Auswanderer gebaut haben, die aus allen möglichen Teilen der Welt zurückgekommen sind, diese Einflüsse mitgenommen haben, um dann dort fantasievolle Wohntürme im pseudowestlichen oder im südostasiatischen oder auch im amerikanischen Stil gebaut haben, die eine ganze Landschaft prägen und die wirklich sehr, sehr imposant sind. Und danach kommen wir nach Macau. Und damit beginnt dann diese schon erwähnte Zusammenschau von europäischer und chinesischer Kultur. Und das ist faszinierend, dass wir hier eben auf engstem Raum sowohl das Portugiesisch-Chinesische, mhm, als auch das Englisch-Chinesische haben. Ja? Und beide Städte sind natürlich noch als solche zu erkennen. Ja? Der koloniale Einfluss ist nach wie vor da. Du siehst in Macau noch jede Menge portugiesische Aufschriften, auch wenn kaum Portugiesen dort leben. So wie du in Hongkong natürlich noch einen sehr starken britischen Einfluss hast. Und das macht einfach den Reiz aus, dass man hier wirklich auf engstem Raum sehen kann, wie der Zusammenprall zweier Kulturen funktioniert.
Macau kennt man ja auch aus James Bond. Macau kennt man als Glücksspielmetropole. Ist das heute noch so?
Ja, ja. Es ist das Las Vegas Asiens.
Ja.
Man hat viele große Casinos gebaut. Auch deswegen, weil Chinesen natürlich begeisterte Glücksspieler sind. Wer bei uns die Casinos kennt, weiß, dass da auch gerne Chinesen, ja, sitzen. Das ist im eigenen Land nichts anders. Also, dass die Nachfrage nach Casinos, nach Glücksspiel ist einfach riesengroß und Macau bedient das.
Was schaut man sich an in Macau eigentlich?
An sich sicherlich sehr stark das portugiesische Erbe. Ja. Ja. Macau ist im Innenstadtbereich noch sehr portugiesisch geprägt, hat die klassischen portugiesischen Kolonialbauten, die Platzgestaltung mit den sehr schönen Plastern, mhm, die man sehen kann, durch die berühmte Fassade der Hauptkirche. Man kann aber auch portugiesische Festungen sehen und da sieht aber auch immer wieder auch Chinesisches. Die Stadt war immer mehrheitlich chinesisch besiedelt und dementsprechend gibt es auch chinesische Tempelchen drinnen, chinesische Wohnviertel und so weiter.
Und am Schluss sind wir in Hongkong. Wie fühlt sich Hongkong an? Ich meine, hört man auch ganz viel natürlich. Vor allem auch schon relativ viele Menschen waren schon mal in Hongkong, auch wenn man sonst noch nichts gesehen hat von China. Wie ist jetzt Hongkong im Vergleich zum Rest der Reise?
Was Hongkong immer noch auszeichnet, ist diese unglaubliche, geballte architektonische Wucht. Hongkong ist immer noch die Stadt mit der durchschnittlich höchsten Bebauung der Welt. Das hat sich nicht geändert. So wie sich generell Hongkong nicht viel geändert hat, natürlich ist heutzutage der britische Kolonialeinfluss nicht mehr so spürbar im Alltag oder auch in der Verwaltung natürlich. Aber die alten britischen Bauten und auch die Mentalität der Hongkonger, die schon irgendwo halb westlich ist, spürst du immer noch sehr, sehr deutlich. Und es ist nach wie vor eine Stadt, die fasziniert durch ihr intensives Leben, durch ihre beeindruckende Skyline, durch diese Wucht, die dazu geführt hat, dass eben auch auf engstem Raum die Leute zusammenleben, ein üppiges Straßenleben formiert haben, eine irrsinnig starke kulinarische Szene. Das macht immer noch ungebrochen die Faszination Hongkong aus.
Jetzt hast du schon mit vielen, ich würde nicht sagen Vorurteilen, aber vielleicht falschen Bildern im Kopf ein bisschen aufgeräumt. Wie begegnen dir die Chinesen eigentlich? Was sind das für Menschen, aber wie freuen sie die, wenn da Fremde kommen? Ist es ein offenes Volk? Sind die in sich eher verschlossen?
Nein. Chinesen sind extrem offene Menschen. Die freuen sich wahnsinnig, wenn sie Westler sehen. Noch mehr freuen sie sich, wenn man zwei Wörter Chinesisch kann, weil dann ist man sowieso quasi schon Einheimischer. Chinesen sind, ich muss sagen, Japanern ein Volk, das seine Emotionen sehr stark nach außen trägt. Im Guten wie im Schlechten. Das, mhm, heißt, wenn dich ein Chinese schätzt, wird er das sehr, sehr deutlich zeigen. Wenn dich nicht mag, wird er das auch zeigen. Ja? Also man weiß ja genau, woran man ist. Aber in der Regel sind Chinesen unglaublich entspannte Menschen, wahnsinnig pragmatisch, mhm, sehr humorvoll, laut.
Ja. Ja,
das muss man schon sagen. Also für Ruhesuchende sind chinesische Großstädte ja nicht so geeignet. Am Land draußen natürlich schon, aber in der Stadt ist es nicht so. Und sie leben vor allem. Ja. Chinesen lieben das Leben. Sie gehen essen. Sie sind bis lange in der Nacht draußen auf der Straße. Sie lassen sich treiben. Sie gehen spazieren. Die Städte sind ja unglaublich beleuchtet. Es gibt Installationen ohne Ende. Sie gehen herum, jetzt mittlerweile auch sehr stark in historischen Kostümen. Das
wirklich?
Ist sehr stark, ja, nach China gekommen. Also, und zwar je nach Region. Also in Xi'an im Tang-Outfit, im Süden eher im Qing-Outfit. Also
wäre das so, wie wenn du bei uns im Dirndl herumgehen
genau,
würdest.
Genau, so ein bisschen genau. Das ja. Aber das wird, die Leute wollen gesehen werden, sie wollen auch fotografiert werden, sie betteln ja fast darum, fotografiert zu werden. Da ist es auch ein wirklich ein Paradiese-Fotografen, und das ist auch etwas, was ich in China so schätze, es ist ein Land, das ist postideologisch. Ja? Es gibt keine Grenzen. Ja? Es gibt keine Speisevorschriften, es gibt keine Getränkevorschriften. Es lacht dich niemand aus, wenn du das und das machst. Ja? Es ist alles nach außen hin, trotz der Masse, wahnsinnig harmonisch und wird einfach von einer allgemeinen Lebensfreude durchdrungen. Und deswegen bin ich auch in China glücklich, weil diese Lebensfreude auch auf mich persönlich übergreift. Ich bin ein ganz anderer Mensch in China.
Das ist ganz spannend, weil das widerspricht ganz deutlich dem, was du zum Teil bei uns in den Medien drüber siehst. Du hast eher immer das Gefühl, es ist ein Regime, das die Leute unterdrückt. Dort aber, das scheint man so auf der Straße gar nicht zu spüren, oder?
Nein. Dass die Regierung natürlich da und dort drastisch gegen Gegenstimmen zuvorgeht, gar keine Frage. Aber das betrifft natürlich nur eine ganz kleine Minderheit. Der Durchschnittschinese schätzt sehr, wie sich das Land entwickelt hat, wie der Wohlstand in das Land gekommen ist, wie die Infrastruktur besser geworden ist und lässt sich von politischen Sachen auch nicht beeinflussen. Wie gesagt, sie sind postideologisch. Ja. Mhm. Politik interessiert den Chinesen nicht. Der Chinese will Spaß haben, er will essen, er will trinken, er will verreisen, wie wir mittlerweile wissen. Ja. Und natürlich, er will sehr stark, dass seine Kinder eine gute Zukunft haben. Deswegen auch dieser extreme Druck, wenn es um Bildung und Schule geht.
In all den vielen Reisen, die du in China schon unternommen hast, gibt es so Momente, gibt es irgendetwas, eine Erinnerung, an die du besonders gern zurückdenkst?
Es gibt sehr viele davon, aber eine, die mir immer durch den Kopf geht und die ich auch literarisch ein bisschen verarbeite, ist die, wenn du im Norden in der Provinz Shanxi, da gibt es den Heiligenberg Wutaishan und am Westabhang gibt es eine Tempelanlage, das ist der Foguangse, das ist der älteste erhaltene Monumentaltempel Chinas, der ist mittlerweile im Original 1290 Jahre alt. Und der ist, wie viele chinesische Anlagen, den Hang hinaufgebaut. Und wenn du dann dort hochgehst, über diese letzte Treppe, und da stehst du oben, Plattform, ist die östliche Haupthalle. Das ist ein Bau aus dem frühen 9. Jahrhundert. Und von dieser Plattform blickst du dann auf die, wie sind die blauen Berge von Shanxi. Ja? Da breitet sich vor dir das Panorama aus, die Tempelanlage vor dir. Und danach die Berge und die grünen Felder. Und das ist für mich einfach ein unglaublich erhebendes Gefühl, jedes Mal, wenn ich dort bin.
Genau deshalb heißt dieser Podcast Feuer und Flamme, weil man halt spürt, wie sehr du auch Feuer und Flamme für dieses Land bist, dass du uns jetzt wirklich wunderbar näher gebracht hast. Mir ist besonders in Erinnerung geblieben, dass China dich glücklich macht, dass die Chinesen gern feiern, dass sie gern essen, dass es postideologisch ist, ist plötzlich in meiner Bucketliste ganz nach oben gerutscht. Ich habe es am Anfang gesagt, hatte ich immer viel Respekt ein bisschen, vielleicht auch ein falsches Bild natürlich. Ich habe eher auch gesehen, sozusagen diese wild wuchernden Großstädte voller Baustellen und Ähnlichem. Das hast du heute wunderbar für uns zurechtgerückt. Vielleicht zum Abschluss noch ein paar praktische Hinweise. Brauchst du irgendwelche Impfungen? Musst du irgendwas ganz Spezielles mitnehmen? Irgendwas ganz Spezielles beachten auf so einer Reise nach China?
Überhaupt nichts. Das Land ist sehr sauber, sehr hygienisch. Man darf das Leitungswasser nicht trinken, aber ansonsten gibt es um sich keine Bedrohungsszenarien. Auf jeder Chinareise sollte man sich für das Wetter wappnen. Es kann in Südchina immer wieder mal regnen, ist eine feuchte Region. Im Norden sollte man Windschutz dabei haben, auf der Großen Mauer zum Beispiel ist man relativ windexponiert. Aber ansonsten, das Land hat eine so gute Infrastruktur, du kriegst alles vor Ort. Wenn du deine eigenen Medikamente dabei hast, die du brauchen solltest, wird dir nichts mangeln.
Vielleicht eine oder andere Gabel, wenn man es braucht, wäre vielleicht praktisch, wenn man eine eingesteckt hat.
Die ist sicherlich empfehlenswert, ja.
Das war sie auch schon, die 8. Episode von Feuer und Flamme, dem Reisepodcast von Kneißl Touristik. Wenn ihr Anregungen und Wünsche habt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Ebenso alle wichtigen Links zu dieser Episode. Die Bilder laden wir euch bei Facebook, bei Instagram hoch unter Kneißl Touristik. In diesem Sinne, meine Lieben, geht aufmerksam durch die Welt, verreist gerne, saugt das Neue auf und freut euch am Leben. Alles Liebe, gute Reise und wir freuen uns schon aufs Wiederhören.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.